Bei vielen Filmen hat man behauptet, es wäre ein Thriller. Dieser Film hier ist wirklich einer.
Hunde, kommen Sie um Himmels Willen, tu doch etwas!
Grauen beherrscht die Szene in einer bisher nie gezeigten Form. Tod und begraben. Ein Film in einer neuen Dimension.
Willkommen in Potter's Bluff.
Seid ihr verrückt? Was wollt ihr? Zwei ermordete Dobbs und niemand kannte sie. Zwei Morde in einer Stadt, die nicht viel größer als eine Briefmarke ist.
Wer miterleben will, was hier passiert, der muss schon selbst ziemlich abgebrüht sein oder stahlharte Nerven haben.
Hi, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich werde dir jetzt etwas geben, Freddy. Dann wirst du dich wirklich fantastisch fühlen, glaub mir.
Was geht nur vor in dieser verfluchten Stadt? Irgendein Wahnsinniger muss hier frei herumlaufen. Erst zwei Morde und jetzt werden Leichen gestohlen. Mein Gott, ich kann es nicht glauben.
Eigentlich ist das Städtchen ein friedliches kleines Urlaubsnest. Wer aber den Fehler macht, hier seine Ferien zu verbringen, dem reißt man die Haut bei lebendigem Leibe ab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo. Hm. Ich wollte ganz kurz sagen, Sie sind wieder hier oder sowas, aber das sagt sie ja gar nicht in dem Film.
Stimmt. Dafür wird Carol Anns Name ungefähr 30.000 Mal gesagt.
Ich sag dir, das klang teilweise alles in allem ein bisschen wie The Room. Und ich hab die beiden Filme für heute tatsächlich in umgekehrter Reihenfolge geguckt. Und spätestens, wenn in Dead and Buried, das ist dann der zweite, über den wir reden, achso, den ersten haben wir noch gar nicht genannt, also wir reden über Poltergeist 3.
Nee, ist der erste,
genau.
Würde ich sagen.
Okay, wir reden über Dead and Buried und über Poltergeist 3. spätestens, wenn halt hier James Ferrantino in Dead and Buried zigmal Janet sagt, geht mir durch den Kopf Rocky, Red, Dr. Scott.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist normalerweise nicht die Nitpickerei-Kritik, auf die ich normalerweise anspringe, sondern weil ich eher allergisch drauf reagiere, wenn ich dann irgendwo lese, oh, was nervt das zum Beispiel, dass hier in Titanic Leonardo DiCaprios Name ungefähr 1000 Mal gesagt wird.
Ja,
meine Güte, aber das passt ja auch in so ein großes Melodrama rein. Mhm. Aber ich muss sagen, hier, doch, ich gehe da mit. Also ich muss sagen, so nach irgendwie dem 80. oder 90. Mal Carol Ann. Carol Ann! Ja. Es ist eben auch kein kurzer Name, ne?
Nein.
Es ist nicht Donna.
Nee.
Oder Joe.
Korrekt.
Wäre auch lustig, wenn Heather O'Rourke Joe hieß, einfach in diesem Film. Würde so viel einfacher machen.
Ich dachte auch, sag mal, wenn man so einen langen Namen hat, kommt dann nicht ein Spitzname irgendwie natürlich? CA oder so? Keine CA. Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Aber ich finde natürlich auch nicht uninteressant, dass Lara Flynn Boyle innerhalb von kürzeren Jahren mehrere Rollen unter dem Namen Donna gespielt hat. Aber damit.
Das hier war ihre erste Rolle, habe ich gesehen. Also ihre erste große Rolle.
Ah, okay.
Ich glaube zumindest, ich weiß es ja nicht. Ich habe hier und da gelesen, es sei ihre erste Filmrolle gewesen. Hm. Keine Ahnung, was sie noch vorher gemacht hat. Also sie weiß, dass sie wahrscheinlich irgendwo mal Statist war bei irgendeiner C-Produktion. Für irgendeinen Regionalsender, aber sie wird wahrscheinlich nicht drüber reden. Und ich glaube, zu sagen, hier mein erster großer Auftritt als Schauspielerin war gleich eine große Studioproduktion, ist ja auch nicht verkehrt. Deswegen.
Korrekt.
Nehmen wir das jetzt mal als die offizielle Variante einfach an.
Ja, ne, abgesehen davon, dass, sagen wir mal, ihr Stern ja dann doch auch eher nicht so hell schien in den letzten Jahren.
Aber noch nicht. Nee, in den letzten Jahren nicht tatsächlich. Aber ich muss sagen, als Fernsehmensch, habe ich sie immer gerne gesehen. Ich meine, Twin Peaks, darüber müssen wir gar nicht anfangen zu reden, aber sie hat eben auch mehrere Jahre mitgewirkt in The Practice, die ich für eine der besten, wenn nicht die beste US-Anwaltsserie ever halte. Also ich habe die unglaublich gerne geguckt, zumindest die ersten drei Staffeln sind für mich fast unantastbar.
Ich glaube, das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, bewusst und auch noch erkannt, war, glaube ich, in Men in Black 2.
Ja, stimmt.
Danach hat sie, glaube ich, ein bisschen zu sehr an sich rumschnibbeln lassen und ich brauche jetzt immer einen Moment, um zu wissen, wer sie ist. Das ist böse und schwierig zu sagen und ich möchte auch überhaupt nicht näher darauf eingehen, aber es ist genauso wenig, wie ich später näher darauf eingehen möchte und einmal zumindest jetzt ganz kurz am Anfang, bevor wir überhaupt über den ersten Film heute Abend reden, der deutsche Untertitel von Poltergeist 3, Die dunkle Seite des Bösen, ist so saudämlich. Ich meine, gibt es eine helle Seite des Bösen? Frage für einen Freund. Das ist
Denselben Gedanken habe ich auch bei jedem Wiedersehen. Ich bin auch tatsächlich immer ein bisschen nervös, bevor ich den Film, ich habe den jetzt mit der deutschen Tonspur geguckt, einfach nur aus Nostalgiegründen bei einem großen Streaming-Anbieter. Ja. Und ich war ein bisschen nervös vor der Title Card, ob dann eben der deutsche Zusatztitel da mitkommt, weil ich dachte, okay, das wird jetzt die komplette Stimmung kaputt machen.
Ja.
Aber nein, es kommt nur einfach die schöne Original-Title Card und da fehlt natürlich das dunkle Seite des Bösen, was ich auch total, für total dämlich halte.
Ja.
Ja. Das ist wie Tod und Begraben, Punkt, aber echt. Oder so. Das ist, oder Klammer auf, das ist nicht gut, Klammer zu oder sowas. Das ist,
auch sehr schön.
Es nennt sich Redundanz, ja.
In der Tat. Ich habe ihn auf Englisch gesehen tatsächlich und glaube ich zum ersten Mal.
Hm.
Und ich habe so den Eindruck, ich hätte es nicht tun sollen, aber nun.
Warum?
Oh, ich fand...
Wir können auch später darüber reden.
Ja, ich fand's rein schauspielerisch etwas schwierig von allen Beteiligten, mit vielleicht der Ausnahme von Nancy Allen, die seit ihren frühesten Kinoerlebnissen sich, glaube ich, auf so eine Stoffe hat eingelassen.
Ja.
Bei allen anderen habe ich so das Gefühl gehabt, also vor allem, also ich meine, Zelda Rubinstein war in den anderen Teilen auch besser und Lara Flynn Boyle gibt sich alle Mühe, aber Tom Skerritt hatte ich echt so das Gefühl, der ist nur da wegen des Schecks, das ist ganz furchtbar. Aber gut, du hast natürlich völlig recht, wir sollten hier vielleicht nicht das vorwegnehmen und erstmal über den anderen Film von Gary Sherman reden,
das ist ein Gary Sherman Double Feature.
Ja, weird, oder?
Ja, find ich gar nicht so. Ich finde tatsächlich so als Genre-Regisseur durchaus kompetent. Er hat ein paar schöne Sachen gemacht. Da sind auch noch ein, zwei Titel in seiner Filmografie, die sich durchaus eignen für zukünftige Episoden. Aber es hat sich so ergeben, ne? Ich weiß gar nicht, wir sind wieder so vom Hölzchen aus Stöckchen aufs Ästchen irgendwie zu diesen beiden Titeln gekommen, haben eigentlich mit was völlig anderem angefangen. Hm. So von wegen, wir sollten mal dies machen und jetzt machen wir eben das.
Ja.
Warum wir hier gelandet sind, ich erinnere mich nicht.
Ich glaube, es lag an Nancy Allen und Robocop. Ich glaube, das war der einzige Punkt.
Ja, und Tote begraben zumindest steht schon länger auf meiner Liste. Ich mag den ja sehr, sehr gerne und warum nicht mal auch einen Regisseur so aus der zweiten Liga featuren, ein
bisschen
prominent. Ich meine, er hat sich ja keiner größeren Vergehen schuldig gemacht. Das ist ja auch dieser Tage schwierig. Oft irgendwie gleiten die dann ja wirklich so in die Untiefen des C- und D-Klasse-Kinos ab, dass man sagt, oh, über den möchte ich eigentlich gar nicht mehr sprechen.
Ja.
Oder sind im Zuge von MeToo komplett diskreditiert und das ist irgendwie alles ganz, ganz furchtbar oder tot und ach, egal. Es gibt so viele Gründe, warum man über einen Menschen nicht mehr so gerne redet oder reden möchte. Aber in dem Fall denke ich mir, ja doch, das ist einfach ein guter Genre-Regisseur, der irgendwann mal das Glück hatte, dass ein großes Studio zu ihm kam und sagte, hier, guck mal, Poltergeist 3, hier hast du ganz viel Geld, aber offenbar nicht viel Macht am Set, weil wir reden dir die ganze Zeit rein. Naja, aber zum Teil, also ich meine, hat er es eben auch selber verbockt. Über sein Drehbuch zu Poltergeist 3 reden wir gleich noch, aber jetzt erstmal hier zu Dead and Buried, Tod und Begraben zu Deutsch, der war mal ab 18, der war sogar mal ganz, ganz kurzzeitig, glaube ich, auf dieser ominösen Video-Nazis-Liste, Anfang der 80er. Seitens der BBFC und wurde dann aber auch da wieder runtergenommen. Mittlerweile ist er mit einer großzügigen FSK 16 Freigabe auch in Deutschland erhältlich, schon seit vielen Jahren, was ich auch adäquat finde in diesem Fall.
Ich denke auch. Rein was die Regieführung von Gary Sherman in Dead and Buried ein paar Jahre zuvor angeht, bin ich hier deutlich zufriedener. Alles in allem, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ne, also Freddy Krueger, Dale Arden und den Opa aus Willy Wonka in einem Film zu haben, ist schon nicht das Allerschlechteste. Ja, aber alles in allem muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ich fand ihn über weite Strecken jetzt denn doch gar nicht so abendfüllend.
Ja.
Während die Idee an sich echt perfide ist und er tatsächlich gute Momente, sehr gute Tricks hat, und mich gerade gegen Ende ganz gut bei der Stange hält. Ich habe eigentlich eher so den Eindruck, 92 Minuten dehnen das schon, sagen wir mal, auf ein absolutes Maximum aus.
Ja.
Sagen wir mal, vielleicht ein Episödchen aus der Twilight Zone oder Outer Limits oder so, das wäre cool gewesen. Auf mich wirkte die ganze Story sehr wie so ein ganz klassischer, so ein EC-Comic, so eine Kurzgeschichte.
Ja.
So eine von drei Geschichten in einem Heft.
Ja. ich würde da auch nicht widersprechen wollen, tatsächlich. Also das ist auf jeden Fall drin, aber es ist eben auch viel Carnival of Souls drin oder der alte Wicker Man. Also
alleine war so.
Klar, es spielt in der Küstenregion, wir haben Kult, also es ist schon irgendwie dem Ganzen sehr ähnlich. Ich mag einfach die Tonalität des Films. Ja. Ich gebe dir aber recht, guckt man den wirklich nur für das Plot getrieben, für die Story und den Twist, die zwei, drei Haken und den großen Haken, den der Film eben am Ende da schlägt, dann würde ich dir absolut zustimmen. Dann könnte man doch einfach nach 30, 40 Minuten sagen, jetzt ist aber auch gut.
Ja, genau. Also rein so im Stimmungsbereich ist er nicht schlecht. Muss man ihm wirklich sagen. Und ich sag auch nicht, dass ich mich daran nicht durchaus ergötzt habe an all dem.
Ja.
Wicker Man ist interessant, weil da dachte ich auch ein paar Mal dran, zumal wir, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, warum du dran gedacht hast, ihn vorzuschlagen. Aber ja, es ist klar, ne, ein Polizist, der irgendwie komplett lost ist in seinem eigenen Städtchen, ist schon eine interessante Idee. Also ich auch gerade durch die freakige Sekretärin dachte ich auch so ein bisschen an Twin Peaks wieder und so. Also das sind schon so Sachen drin, die ich grundsätzlich gerne mag. Ich glaube, ich hätte es gerne ein bisschen gestreamliner gehabt oder so.
Ja, verstehe ich. Tatsächlich, ich habe ein bisschen anderen Seheindruck, aber ich glaube, ich bin dem Film grundsätzlich wohlwollender gegenüber eingestellt. Ich habe tatsächlich das Gefühl, die größere Menge an Redundanzen zum Abseits des komischen Titels gibt es eigentlich heute Abend in Poltergeist 3.
Ja.
Da gibt es mehr Nebenhandlungsstränge, bei denen ich sagte, ja, wirklich? Okay, ihr müsst irgendwie auf 90 Minuten kommen, oder?
Ja,
Als hier, weil der hier ist zwar ein anderes Wort mit RE, repetitiv, aber es ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendetwas passiert, was nicht auf die Haupthandlung einzahlt. Man könnte sagen, du machst deinen Punkt vielleicht ein bisschen häufig und ich möchte auch sagen, bei aller Zuneigung, die ich für diesen Film habe, es ist kein Film, der beim wiederholten Sehen dazu gewinnt, auch für mich. Also es gibt ja durchaus Sachen wie, wir haben über Robocop gesprochen vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen. Da, Knippel 2 gilt genau das Gleiche. Die guckt man sich eben immer wieder an und denkt sich beim 8. oder 10. oder 20. Wiedersehen, ja, ach so, ja stimmt, das ist mir nie aufgefallen. Das wird mir bei Dead and Buried nie passieren. Hm. Weil der ist schon so jetzt von der Güte der Inszenierung eher auf einem guten Fernsehfilmniveau. Auch das ist jetzt so, ach, das ist immer auch so ein bisschen vergiftetes Lob ist es ja gar nicht. Ein Kritikpunkt, der sich zunehmend weniger eignet, weil mittlerweile eben Fernsehfilme, zumindest wenn wir so einen Streaming-Bereich gucken, manchmal teurer aussehen als Kinofilme. Und Kinofilme gibt es ja bald eh nicht mehr. Also schwierig, den Vergleich noch zu ziehen. Aber ich glaube, sagen wir mal, er sieht aus wie ein Fernsehfilm anno 1981, das Produktionsjahr aus dem er stammt.
Ja.
Aber nicht viel mehr. Vor allem bekannt eben auch für die Menschen, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben. Wie gesagt, Gary Sherman hat ja auch noch eine mittelgute Karriere später gehabt mit Sachen wie Dead or Alive, mit Rutger Hauer und noch ein paar andere Perlen auch auf seiner Filmografie zu entdecken. Aber vor allem eben drehbuchseitig von Dan O'Bannon und Ronald Chassett gescriptet. Die beiden Menschen, die hinter Alien stecken, die wahrscheinlich sich 81 oder 80, als der Film produziert wurde, schon ziemlich frei aussuchen konnten, was sie denn eben so machen, weil ich glaube, also Dan O'Bannon ist ja nicht mehr unter uns, aber Ronald Chassett auf jeden Fall wahrscheinlich sehr, sehr gut von den Tantiemen leben können, die sie für die Alien, für den ersten Alien-Film, aber auch für die ganze Reihe kassiert haben bis ans Lebensende.
Ja, wobei Chassett ja wohl sagt, dass die Teile, die er da eingestreut hat, wohl gar nicht so sehr im Film gelandet sind.
Ja, aber er ist der Co-Creator der Story also und der Characters. Und in jedem Vor- und Abspann eines jeden Alien-Films bis zum alleraktuellsten wird eben immer noch gesagt, Characters created by Dan O'Bannon und Ronald Chassett. Und
ich meine jetzt zu Dead and Buried hat er das wohl gesagt.
Ja, das stimmt. Da da wollte er nicht mehr wirklich sowas mit zu tun haben. Auf jeden Fall, ihm geht's auch gut. Ich glaube, er hielt dann irgendwann die Rechte an Philip K. Dick-Stoffen wie Minority Report und Total Recall und die hat er sich eben auch gut bezahlen lassen und dann an Verhoeven und Spielberg weitergereicht. Also, ihm geht's gut. Und Dan O'Bannon vermeinte ich auch, bis er dann eben nicht mehr unter uns walte. Aber hier auch Stan Winston als Verantwortlicher für die Effekte sei hier hervorgehoben, der ja in späteren Jahren dann mit Terminator, Predator und allen möglichen tollen Filmen. Man in Black hast du auch erwähnt. Ich glaube, das waren auch seine Effekte. Jurassic Park dann irgendwie zu Ruhm und Ehre gelangte. Und auch mittlerweile nicht mehr unter uns weilt. So. Ich habe hier vorher nur den Exterminator gemacht, über den wir auch schon gesprochen haben.
Auch schön.
Mit dem explodierenden Kopf, den alle so toll fanden. Ja, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ich erinnere mich.
Nicht so richtig, okay. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Kurz die Inhaltsangabe und dann zum Film. Schub schrieb, Dan Gillis, das ist James Ferrantino, ist Sheriff des kleinen und beschaulichen Fischerdorfes Potter's Bluff an der amerikanischen Ostküste. Als er zu einem Verkehrsunfall gerufen wird, findet er an der Unfallstelle einen schwer verbrannten, aber noch lebenden Mann vor, der sofort in die örtliche Klinik eingeliefert wird. Er ahnt noch nicht, dass der Unfall nur vorgetäuscht wurde und es sich bei dem Mann um einen ortsfremden Fotografen handelt, der am Strand von einigen Dorfbewohnern überfallen und angezündet wurde. Während Gillis versucht, die Identität des Reppen zu ergründen, wird der Mann schließlich im Krankenhaus ermordet, als der tote Fotograf von einem Zeugen quicklebendig in der Stadt gesehen wird und weitere Morde geschehen. Kommt Gillis langsam einem grauenhaften Geheimnis auf die Spur, in dem der ortsansässige Leichenbestatter Dobbs und viele seiner Bekannten und seiner Okkultismus interessierte Frau Janet eine Rolle zu spielen scheinen. Punkt, Punkt, Punkt. So weit, so korrekt?
Ja, ja. Kann man sich auf einigen. Ist okay.
Das ist der Film, ja, tatsächlich. Also ich würde, kann jetzt auch durch den Cast verlesen, hier mit Melody Anderson und Jack Albertson, Lisa Blau und Robert Englund, hast du bereits erwähnt. Barry Corbin hat eine kleine Rolle. Die kennt man, oder die hat man schon mal gesehen, möchte ich sagen. Aber jetzt glaube ich kein Film, den man sich für den starbesetzten Cast anguckt.
Nein, nun wirklich nicht. Zumal aus den meisten, mit Ausnahme von Robert Englund, eben auch nichts riesengroßes geworden ist.
Ja, ja. Aber alle machen ihre Sache gut, wie wir so oft und gerne sagen.
Ja. Also ganz am Anfang dachte ich, bei Melody Anderson vor allem, dachte ich so bei mir, Moment mal kurz, aber kannst du doch eigentlich auch, sagen wir mal, überzeugen, ne? Aber sagen wir mal, da hat der Wahnsinn Methode und das ist okay.
Ja. Ja. Also der Film hat mich tatsächlich bei Laune, muss ich sagen, ich habe den relativ spät erst gesehen in meinem Leben, ist jetzt nichts, was mich irgendwie groß geprägt hat. Habe ihn tatsächlich zum ersten Mal geguckt, vor allem mit Blick auf, wie geht das jetzt wohl weiter? Was kann da jetzt wohl noch passieren? Ich meine, man, genau wie bei Wicker Man, um da wieder die Parallele zu ziehen, ist es natürlich ein Film, der ab Minute, weiß ich nicht, eins, aber sechs, ankündigt, dass hier irgendwas im Argen ist und nichts ist, wie es scheint. Und wenn dann die Dorfbewohner auftauchen und hier diesen armen Mann massakrieren, aber dann eben doch nicht, sollte endgültig klar sein, dass man eben nicht in Potter's Bluff zu lange verweilen sollte. Aber ich mag die Dorfatmosphäre und er ist eben sehr, sehr handlungsgetrieben, beziehungsweise das sehr erlebnisgetrieben damals von meiner Neugier, wie geht's wohl weiter? Dann könnte man natürlich, wie du es auch gemacht hast, berechtigterweise sagen, dass muss sowas 90 Minuten dauern? Ich find's gut. Es ist hart an der Grenze, aber es lebt vom Lokalkolorit, es lebt von einigermaßen guten Production Values, der Film sieht nicht komplett billig aus, wie gesagt, er ist kompetent gespielt und ich muss sagen, es gibt eben, und deswegen habe ich eben auch Stan Winston noch mal hervorgehoben, weil ich auch seine Arbeit sehr schätze, aber hier ganz besonders, weil er ja hier wirklich auch noch jung und am Anfang seiner Karriere war, der Film hat eben auch einige wirklich, wirklich hübsche Effekte.
Ja, auf jeden Fall.
Also da bin ich immer wieder ganz begeistert.
Ich möchte Dead and Buried jetzt hier auch überhaupt gar nicht schlecht reden. Also habe ich überhaupt kein Interesse dran. Alles, was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig. Ja? Die Atmosphäre ist sehr schön. Ich musste zwangsläufig auch ab und an mal so ein bisschen an hier Carpenter's Fork denken.
Ja, sehr schön.
Einfach hübsche Setpieces, auch wirklich fiese Ideen, wie das mit der Familie, die dann da einen Unfall baut und durch das Haus meandert und so. Einfach Leute, denen man es einfach auch nicht wünscht, dass ihnen was passiert und so. Also nette Sachen, durchaus auch over-the-top-Ideen und so. Also, schon cool. Also nochmal, deswegen sage ich halt und deswegen möchte ich auch gar nicht zu sehr drauf rumreiten, geraffter hätte ich mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr bei der Stange gehalten. Aber das ist halt nicht, ich meine, die Aussage ist ja auch komplett nicht Fisch und nicht Fleisch, das weiß ich ja. Weil das, was mir hier geboten wird, kann ich total gutieren und finde das eigentlich alles sehr schön. Es ist auch ein Film nach meinem Geschmack, weil ich mag ja auch diese weirde Kleinstadt-Sachen und eigentlich weiß man nicht so genau, was passiert. Dieser Körperfresser-Aspekt, ne? Du triffst eine Person und beim nächsten Mal, wenn du sie triffst, ist sie völlig anders und so eine Sachen. schon schön. Nochmal, der trifft ganz viele Nerven bei mir, die ich halt durchaus mag. Und auch das, obwohl ich James Ferrantino jetzt nun wirklich nicht kenne, von gar nichts, zumindest nicht bewusst, macht er aber seine Sache sehr, sehr gut und sehr überzeugend und möchte da gar nichts dran ändern.
Ja, ich kenne ihn auch von nirgendwoher. Also ich bin mir sicher, ihn irgendwo gesehen zu haben. Ich habe gesehen, hier ist in seiner Filmografie, er hat so ein Seriengesicht und ich muss ihn zwangsläufig irgendwo gesehen haben. Aber ich kann mich auch nicht bewusst daran erinnern. Ja, ich glaube, es gehört einiges dazu, eine Handlung zu spannend zu präsentieren, die eigentlich so transparent und vorhersehbar ist, relativ früh und trotzdem die Spannung zu halten, weil das da jetzt wirklich ein großes Mysterium besteht. Wer veranlasst eben diese Menschen da, diese gräulichen Taten zu begehen? Warum werden die begangen? Wer ist alles involviert? Das löst sich ja innerhalb der ersten 15, 30 Minuten auf.
Ja,
also selbst Dobbs, der so semi-sympathische Bestatter, der am Anfang noch mit dem Sheriff kooperiert, auch der wird ja spätestens zur Halbzeit des Films als einer der maßgeblich Beteiligten an diesen Morden offenbart, wenn nicht sogar irgendwie als Strippenzieher, das könnte man ahnen und wird dann eben am Ende auch offenbar, dass er das ist. Und trotzdem schafft es der Film mich bei der Stange zu halten. Ich glaube auch, weil er immer weiter und weiter eskaliert. Ich meine, die Morde bleiben so oder so ähnlich immer die gleichen und die Art und Weise, wie sie vollbracht werden. Aber der Film wird immer grausamer, dann ist die Familie dran, dann ist diese Anhalterin dran und man denkt sich immer, es muss doch aber irgendjemand entkommen und es denen zeigen. Aber nee, die sterben einfach. Ja. Also sie werden alle umgebracht.
Und halt auch immer unangenehmer. Ne? Also ich glaube, der Arzt, der da die Säure ins Gesicht gepumpt bekommt, ich glaube, das Heftigste. Aber der Film, das finde ich ganz schön dabei, der Film ist halt nicht dumm. Ja. Weil ich hab mir halt schon so ein bisschen die Frage gestellt zwischenzeitlich, wenn da eben durch Hexerei quasi lebende Tote hergestellt werden. Warum müssen die so zerfleddert werden eigentlich bei den Morden, außer weil sie es können und Stan Winston ja auch was zeigen will. Aber da eben sie Dobbs, also Jack Albertson, dem Opa aus Willy Wonka, diesen Aspekt geben, dass er eben die Herausforderung sucht im Wiederherstellen von toten Körpern, ergibt das ja sogar einen gewissen Sinn, ne? Dass er seine Zombie-Horde da nicht zurückpfeift und sagt, so, mach das doch mal ein bisschen hübscher hier. Ne? Reicht nicht ein Schuss in die Brust oder eine durchgeschnittene Kehle oder was. Aber das ist, ich finde, und auch das ist zum Beispiel durchaus ganz clever, dass der Film eben verschiedene Haken schlägt, die mich als Zuschauer, als, sagen wir mal, in gewisser Weise genreaffiner oder zumindest dem Genre bewusster Zuschauer auch auf unterschiedliche Spuren führt. Ne? Wenn der Film mehr oder weniger zeigt, guck mal, die Diner-Dame, die scheint da so ein bisschen die Oberschurkin zu sein, weil sie ja dann diejenige ist, die den Fotografen am Ende seines Maltraktats da anzündet. Und dann eben auch die erste ist, bei der wir sehen, dass sie eben offenkundig ein ganz normaler Mensch ist da in dem Örtchen. Und dann versuchen sie eben die Richtung die Vermutung auf Dobbs zu lenken, gehen dann davon aber wieder weg und dann ist eben Janet,
Brad, Rocky,
weil sie da eben diesen hier kandarischen Dolch da in der Schublade hat. Und
ich liebe das, ja.
Der Film zeigt uns halt mehrere Möglichkeiten, wer eben der Strippenzieher sein könnte und geht dann halt am Ende auf die wahrscheinlichste Ebene natürlich wieder zurück. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich ihm gar nicht böse darüber.
Nein.
Weil eben die geschlagenen Haken so sympathisch und interessant sind einfach.
Ja, total. Ich finde das ehrlich gesagt eine interessante erzählerische Strategie, tatsächlich einen Film zu haben, der relativ also vorhersehbar scheint und es auch irgendwo ist in letzter Konsequenz, irgendwie wieder Stichwort Wicker Man, aber dann diese Taktik zu nutzen, was ja auch hier Ben und Chaussette, je nachdem, wie weit sie da am Drehbuch beteiligt waren, die offenbar einer mehr als der andere, ist dann einfach dadurch lösen, dass sie ganz viele Möglichkeiten bieten und es immer und immer die naheliegendste Möglichkeit, die diejenige ist, die sich dann noch am Ende später als die Wahrheit entpuppt. Ja. Weil, also wir sind als Zuschauende, zumindest so genreaffine Zuschauende, darauf trainiert, dass wir hinters Licht geführt werden und dann rote Heringe hier ausgestreut werden, die uns auf eine falsche Fährte locken und dann wahrscheinlich die liebe Frau des Sheriffs ja eigentlich am Ende gar nichts damit zu tun hat und wirklich einfach nur ihre Schulklasse über die über Aspekte der Hexerei.
Ja, oder die Freuden des Voodoo.
Oder die Freuden des Voodoo schulen will und dann eben auch mit diesem okkulten Dolch und dem Hexereibuch und ach, das wird schon alles nicht sein und am Ende macht sich der Sheriff da einen Kopf, aber eigentlich ist ihm seine Frau treu ergeben. Nein, ist sie natürlich nicht, sie gehört genauso dazu zum Kult. Wie eben auch, also großer Spoiler.
Ja.
Hätten wir das verschweigen sollen? Vielleicht für die Menschen, die diesen Film noch gucken wollen?
Das tatsächlich, also.
Ich schneid's raus, ich piep's weg, ja. Genau. Der letzte große Twist, den habt ihr jetzt gerade nicht gehört. Also ich finde das schon tatsächlich interessant, weil das wäre, glaube ich, am leichtesten im Film vorzuwerfen, von wegen er sei vorhersehbar und erzählt eigentlich eine Geschichte, die sich für ein viel kürzeres Format besser eignen würde und eigentlich doch relativ schnell durchdrungen werden kann. Und er macht es eben dann, indem er eben sagt, ja, ich biete euch einfache Lösungen an und ihr denkt, ihr seid zu blöd, um darauf reinzufallen, aber genau das ist die Lösung. Haha, die Antwort auf alles. Das finde ich schon relativ smart. Hm. Also irgendwie so wie so ein Double Bluff.
Ja. Deswegen heißt vermutlich der Ort auch Potter's Bluff. Ich finde es natürlich interessant. Ich meine, Potter's Grave ist ja im Prinzip so ein sprichwörtlicher Name für ein Grabfeld mit Leuten, die man nicht kennt, deren Namen man nicht kennt. Ja, und dass natürlich die Stadt Potter's Bluff heißt, finde ich auch interessant in der Hinsicht. Deswegen sage ich halt, der Film ist clever, aber auf so einer durchschaubaren Art, die mich aber als Zuschauer nicht für dumm verkauft. Das schätze ich sehr. Hm. Und aber auch auf der Ebene funktioniert er eben wie so ein 50er, 60er Jahre Comic-Heft.
Ja.
Auch das, ich finde das halt hochsympathisch, dass ich irgendwie denke, ja, ich meine, es ist jetzt kein weder ein hochphilosophisches Werk, noch ist es halt große Kunst oder sonst irgendwas, aber er spielt halt mit dem Genre, er spielt mit meinem persönlichen Wissen. Ich kann es auch genießen, wenn ich das alles nicht weiß oder mich einfach nur drauf einlasse. Und er gibt mir halt ein bisschen mehr, wenn ich mit dem Film mitspiele.
Ja.
Und das ist einfach nett, das ist einfach ziemlich cool. Und deswegen sage ich halt, ich fühle mich halt einfach nicht für dumm verkauft hier.
Nee, auf keinen Fall. Also, und wie gesagt, diese Fish-Out-of-Water-Story ist ja auch interessant. Ich habe jetzt auch beim wiederholten Gucken, ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen, nicht wirklich verstanden, warum. Also, der Sheriff ist ja weg. Der kommt aus der Großstadt, hat jetzt seinen Masterabschluss nachgeholt oder gemacht, wie auch immer. Wird ja auch anfangs kommentiert, so von wegen, ach, jetzt bist du hier zurück oder hast du irgendwie deinen Hochschulabschluss und from the big city und denkst, du bist was Besonderes. Aber wie auch immer, wird letztendlich doch von den meisten auch mehr oder weniger zähneknirschend oder wohlwollend wieder dort aufgenommen in dieser Dorfgemeinde. Seine Frau war aber die ganze Zeit da. Und ich gehe mal davon aus, dass sich das alles so verändert hat in dieser Zeit, in der er weg war.
Ja.
Aber wie lange war er denn weg? Also da fehlen mir so einfach so ein paar Informationen, auch ehrlich gesagt einfach so ein paar persönliche Anknüpfungspunkte an den Sheriff, um wirklich mit ihm mitzufiebern, weil er, die Figuren bleiben schon alle arg oberflächlich.
Ja.
Auch so in seine Beziehung zu seiner Frau bin ich nie so wirklich investiert. Ich meine, ich kann das nachempfinden, dass er irritiert davon ist, dass seine Frau eben ihre Schulkinder die Kontrolle über Untote lehrt und das alles ihn so ein bisschen verwirrt.
Ja.
Nachvollziehbarerweise. Ja. Aber die Beziehung der beiden, ja, ist mir ehrlich gesagt, also egal, ist jetzt zu viel gesagt, aber ich wünschte, sie wäre einfach ein bisschen, er oder sie oder beide wären ein bisschen sympathischer gezeichnet.
Korrekt, aber auch da ist der Film, glaube ich, gar nicht dumm, weil mir ist es auch aufgefallen, ganz am Anfang, im Prinzip, wenn, jetzt hätte ich Dale Arden fast gesagt, Janet, Dr. Scott, Brad, Rocky, wenn sie das erste Mal auftaucht und er halt, oder andersrum, er kommt das erste Mal ja zur Tür rein und sie ist erstaunlich wenig interessiert an seinen Problemen. Und ich dachte so bei mir, das ist aber eine sehr unterkühlte Beziehung. Und das nächste Mal, wenn sie auftaucht, gibt es diese sehr, sehr lange Einstellung, in der sie so ein bisschen wie Father Merrick im Exorzisten da irgendwie im Nebel die Treppe hochgeht und und ins Haus geht. Das wird alles sehr gruselig. Sie kommt rein, stellt irgendwie die Einkäufer ab, gibt ihm den Film zum Entwickeln. Er sitzt da hoch betrübt und super deprimiert und sie quatscht halt irgendwie belangloses Zeug und ist innerhalb von einer halben Minute der Meinung, oh ja, sie müsse nochmal raus und ist wieder weg. Und genau, aber selbst diese Aspekte löst der Film ja am Ende auf eine befriedigende Art und Weise, indem sie halt ganz viel von ihrem Text vom Anfang des Films wiederholen lassen, sodass sie im Prinzip so ein bisschen, sie ist offenkundig auf eine nicht vollständig ausgereifte Vorstellung einer Beziehung programmiert.
Hm.
Ne, Dobbs selber scheint ja, sagen wir mal, jetzt auch nicht so unbedingt der große Menschenfreund zu sein und scheint so im Beziehungsfach nicht der große Auskenner zu sein.
Ja.
Behauptet aber, dass Janet im Vergleich zu allen anderen Zombies, die da rumrennen, ja eben, sagen wir mal, nicht nur einfach das Leben imitiert, sondern eben Gefühle hat und beziehungsweise einfach andere Aspekte noch zu bieten hat.
Mhm.
Und aber selbst die wirken ja eben wie Abziehbilder, die es ja auch unmöglich machen, auf die jeweilige Stimmung ihres Mannes adäquat zu reagieren.
Ja.
Und wie gesagt, der Film löst das halt am Ende auf, sodass ich halt im Nachgang sagen muss, Melody Anderson macht ihre Sache tatsächlich recht gut, das zu vermitteln, weil ich hab es für tatsächlich schlecht geschauspielert gehalten und am Ende kommt raus, es ist schlecht geschauspielert.
Ja, ja.
Aber eben von der Figur, nicht von der Schauspielerin.
Ja, ja, richtig, klar. Du hast immer wieder diese Momente der Irritation an Stellen, an denen es eben nicht der Fall sein sollte, dass jetzt der Leichenbestatter so eine komische Figur ist, der eher in seinen Job investiert ist und darin Leichen schön wieder herzurichten, als jetzt ein menschliches Miteinander. Das kann man eben noch verstehen, weil man eben diese Figurenzeichnung so oder so ähnlich aus 1000 anderen Filmen kennt. Die sind alle immer ein bisschen komisch drauf in dem Metier.
Ja.
So, aber wenn er eben zu seiner Frau nach Hause kommt und sagt, oh meine Güte, weißt du, was heute passiert ist? Dieses und jenes wird ein Mann bei lebendigem Leibe verbrannt, aber dann eben doch nicht und dann wurde er im Krankenhaus umgebracht, sagt sie, oh ja, ja, die Morde, furchtbar. Und denkt sich so, okay. Genau, es könnte einen auf die falsche Spur führen, tut es vielleicht auch, aber dann eben am Ende wieder doch nicht auf die richtige Spur zurück. Und ich bin auch rundum zufrieden tatsächlich, er hält mich auch unglaublich bei Laune, sorgt eben für so eine gewisse Unsicherheit, was eben auch die Figuren so irrational handeln, dass sie nette Dinge sagen in einer Tonalität, die eben nicht den Worten entspricht, die sie da äußern, weil die Worte drücken sowas aus wie Mitgefühl, aber es wird eben ganz, ganz flach wiedergegeben. Das passt einfach sehr, sehr gut. Also ich kann es nicht besser auf den Punkt bringen. Ich mag einfach tatsächlich diese Stimmung und dieses verloren fühlen, ist ja vielleicht auch so eine halbe Reflexion dessen, wie ich mich damals fühlte in meiner Kindheit auf dem Dorf. Es ist alles ganz furchtbar. Ich finde es unglaublich bedrückend und beklemmend und der Film hat eben immer und immer wieder Bilder, die mich wirklich auch schaudern lassen. Allem voran der Tod von Freddy, dem Fotografen, der nicht Freddy heißt, sondern George LeMoyne, wie sich später rausstellt, der auch nicht so schnell eintrifft, sondern eben sehr, sehr verspätet, der erstmal verbrannt wird und dann eben komplett kaputt da wiederentdeckt wird in diesem Autowrack, wo sich aber schnell rausstellt, der ist da gar nicht gestorben und nein, er ist ja noch nicht mal tot und dann wird er ins Krankenhaus eingeliefert und wird dann mit dieser Giftspritze zur Strecke gebracht.
Aua. Ins Auge. Ich hasse das. Ich hasse diese Auggeschichten. Meine Fresse.
Aber auch diese Bandage um den Kopf ist so toll. Ich finde, das ist auch fast dafür, dass der Film so klein ist, für mich ein fast schon ikonografisches Bild, weil ich kannte das Bild, bevor ich den Film gesehen hatte.
Ah, okay.
Ja, ich fand das ganz, ganz toll. Du siehst eigentlich nur seine Zähne und ein Auge unter dieser Bandage hervorlinsen.
Ja.
Und das ist mega creepy.
Total, auf jeden Fall. Ich finde ja ganz spannend. Ich hab hier gerade gelesen, dass der Wikipedia-Eintrag sogar einen Autoren zitiert, der den Film ebenfalls mit EC Comics und der Twilight Zone verbindet. Mhm. Ich hatte das gar nicht gelesen, bevor ich das vorhin selber gesagt habe. Ich bin ja ganz stolz auf mich. Was ich aber auch ganz toll finde übrigens in Dead and Buried ist die Musik.
Oh ja.
Toller Score von Joe Renzetti, der ja auch, den wir auch bei dem ersten Chucky-Film hatten und den wir auch bei Poltergeist 3 haben werden. Da finde ich seine Musik allerdings nicht so gut. Aber was ich ja echt klasse finde, ist einfach die Schallplatten, die Dobbs auflegt.
Mhm.
Das sind tolle alte, Glenn Miller und was nicht alles Klassiker drauf, die ich halt echt 100 Jahren nicht gedacht habe und dachte, das ist coole Musik, also ganz ehrlich, also das würde ich ja vielleicht sogar auch auflegen, wenn ich an Leichen rumschnippeln würde.
Ich möchte jetzt so gar nicht so viel spoilern. Irgendwie so der Moment, das war gerade so ein Aha-Erlebnis, als ich beiläufig das Ende erwähnte, dass das Ende, wirklich den finalen Twist und dachte mir, nee, eigentlich, also ich meine, vielleicht sollten wir auch nicht alles verraten. Und es gibt doch so zwei, drei Sachen, die wir jetzt ausgespart haben, die es vielleicht lohnt, sich selber zu erschließen. Ich finde den richtig gut, richtig gruselig. Ich würde den jetzt auch nicht ins Pantheon hochhieven wollen, der besten Horrorfilme ever wo gibt. Mhm. Aber es ist eine wirklich, wirklich hübsche Spielerei. Und wie gesagt,
oh ja.
ich bin vor allem für, also diesen erzählerischen Kunstgriff, dass wir spielen mit dem Offensichtlichen. Wir machen das Offensichtliche so offensichtlich, dass es eigentlich schon gar nicht mehr sein kann.
Ja.
Sehr gelungen. Und eben, ich werde nicht müde zu betonen, wie gut mir einfach hier die Arbeit von Stan Winston gefällt. Als ich zum ersten Mal diese Szene sah, in der er die Leiche der Frau da wieder herrichtet.
Von der Anhalterin.
Es gibt eine Einstellung dieses Torso, der offenbar künstlich ist, bei dem ich dachte, da liegt eine echte Schauspielerin,
ja.
Und dann macht er das Augenlid, hebt er hoch und drückt ihr ein Auge da rein. Ich denke mir, scheiße, das ist eine Puppe.
Ja, aber es ist super, super, super gut gemacht. Zumal die Schauspielerin, die hat auch kein einfaches Gesicht.
Nein.
Ne? Weil sie hat so eine Nase, die irgendwie sehr weit in den Himmel ragt und sehr eigenständiges. Also ich habe mal nachgeguckt, woher man die kennen müsste. Also eigentlich wohl nur aus General Hospital.
Ja.
Was ich auch irgendwann mal vor 30 Jahren gesehen habe, als es auf Sat.1 lief. Aber sorry, kann mich nicht erinnern. Aber ist spannend, ne, dass sie sich eben kein Püppchen quasi genommen haben, die eben vielleicht auch leichter herzustellen wäre, sondern dass sie eben jemandem schweren Gesicht, da muss ja eben auch, was ich abdrücke und was nicht alles und dann eben die ganze Hautstruktur und alles. Es ist wirklich gut gelungen und echt super gemacht und der Film hat eben viele, viele, viele Momente dieser Art. Das sieht schon alles richtig gut aus. Ich weiß nicht genau, ehrlicherweise, ob ich den Film für wirklich gruselig halte, aber creepy auf jeden Fall und auch durchaus spannend. Ich erwähne nochmal die Szene mit der Familie in dem verlassenen Haus. Hm. Das ist schon... auch da gibt es natürlich so Klassiker, Jumpscares und so ein Krimskrams, aber es ist unangenehm und der Film hat viele Momente, die unangenehm sind. Ich finde übrigens aber auch den Moment, wenn der Vater dieser Familie in das Diner da kommt und alle still sind und ihn angucken, da musste ich unweigerlich übrigens auch an American Werewolf in London denken.
The Slaughtered Lamb?
Slaughtered Lamb, genau. Ja. Genau, zumal Robert England eben auch so eine ähnliche Rolle spielt wie Rick Mayall, der da in der Ecke sitzt und zu viel sagt und so. Und also, aber das ist nicht hier und das nicht dort. Ich bin auch sehr froh, dass du ihn vorgeschlagen hast. Ich finde auch, dass Dead and Buried ein Film ist, den man sich dringend erschließen sollte, wenn man halt in diesem Genre unterwegs ist. Und sagen wir mal, zumindest ein leichtes Interesse an all den Filmen hat, die wir jetzt hier so nebenher erwähnt haben.
Ja, ja.
Da muss ich nicht verstecken, der Film.
Oh, das freut mich tatsächlich, ja. Man hat ja immer so mittelgroße Befürchtungen, wenn man einen persönlichen Liebling vorschlägt und dann es möglicherweise damit einhergeht, dass du oder ich oder wer auch immer dann sagt, nein, der ist nicht gut, hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich glaube, an Dead and Buried gibt es auch, der eckt nicht an, auch der Film. Also ich möchte mal sagen, selbst wenn man davor sitzt und sagt, ja, war okay, hat jetzt nichts in mir bewegt. Ich glaube, es ist keine Zeitverschwendung und ich glaube, es ist auch kein Film, der wirklich verärgern kann. Dafür hat er aber auch zu wenig Ecken und Kanten und ist einfach sehr, sehr klar, irgendwie so einer ganz klassischen Form des Grusels, des Gruselkinos auch verbunden. Guckt ihn euch an.
Ich
erwartet denke jetzt auch. Irgendwie kein Gore-Fest.
Nein, wobei aber doch durchaus, naja, ich meine, du hast ja schon das eingesetzte Auge erwähnt.
Ja, klar. Das weggeätzte Gesicht, ja.
Stimmt. Genau, und die Spritze im Auge und so eine Sachen. Also, da sind schon ein paar unangenehme Momente drin. Und ich glaube, hätte ich den Film eben, sagen wir mal, Ende der 80er gesehen, mit, sagen wir mal, vielleicht so 14, 15 oder sowas. Ich glaube, dann hätte ich das auch für deutlich härter empfunden.
Aber klar.
Ja. Aber klar, wir sind mittlerweile anderes gewohnt. Ist aber auch nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Der Film macht eben ganz viel, holt halt ganz viel durch Stimmung und eben clevere Erzähltechniken raus. Und nee, ist ein gutes Ding. Freue mich sehr, ihn gesehen zu haben.
Wir schreiten weiter zu Poltergeist 3, die dunkle Seite des Bösen. Aber natürlich nicht, bevor du die Gelegenheit hattest zu sagen, wie man dich und deine Kunst unterstützen kann. Daniel, schieß los.
Ich schieße. Man kann das natürlich wie immer, wie ich quasi jedes Mal sage, tun auf alinafox.de. Da werde ich auch nicht müde zu betonen, dass man sich dort die Abenteuer meiner Comicheldin gleichen Namens mal zu Gemüte führen kann und natürlich auch Sachen bestellt. Ich freue mich immer sehr, wenn Sachen über den Shop bestellt werden und mal immer meinen Namen großzügig drauf und mache noch eine Zeichnung dazu und kommuniziere lieb mit den Leutchen per E-Mail. Das ist auf jeden Fall das Allerbeste, um mich zu unterstützen, damit ich eben auch den ganzen Quatsch halt weitermachen kann.
Sehr gut. tut das auf jeden Fall. Bei der Gelegenheit erwähne ich mal seit langer, langer Zeit wieder, dass noch ein paar Restexemplare von Columbo hier in meinem Regal auf den Verkauf warten. Ich wurde gerade daran erinnert, weil ein netter Hörerin oder Hörer, ich weiß nicht, vielleicht aber auch Menschen, die uns gar nicht hören, sondern einfach das Buch auch irgendwo woanders gesehen haben, aus Österreich, nochmal ein Exemplar bestellt hat. Und ich schicke die natürlich auch gerne signiert raus.
Das ist
die sind nur noch im limitierten Bestand verfügbar, aber geht gerne auf bahnhofskino.com und dort findet ihr alle relevanten Links auch zum Kauf von Trauma TV. Aber eben
ich wollte nur sagen, absolute Empfehlung für Columbo. Wir lesen das ja immer parallel. Meine Frau ist ja ein großer Columbo-Fan und wenn wir eine Folge gucken, lesen wir danach immer deine Meinung. Das ist immer so ein bisschen, als würden wir uns unterhalten. Aber ich habe nichts zu sagen.
Danke, das ist lieb. Auf bahnhofskino.com findet man aber natürlich auch alle relevanten Links, um uns zu unterstützen mit einer PayPal-Spende, aber eben auch gerne bei patreon.com. Deswegen noch gerne als alle anderen Möglichkeiten zu unterstützen, also dieses Podcast-Format, weil dafür kriegt ihr ja auch was. Ihr könnt im Bahnhofskino-Discord euch tummeln, ihr kriegt jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab und für 2 Euro mehr kriegt ihr auch noch Zugriff auf unser ganzes Archiv und jeden Monat mindestens eine Bonusfolge und natürlich unseren ewigen Dank. Also nicht ewig, aber solange wie eben eure Patenschaft dauert. Und die dauert beliebig lange. Also könnt ihr gerne ad infinitum machen, aber eben auch jederzeit kündigen. Das ist das Schöne daran. Das ist völlig unverbindlich.
So, und jetzt wird wieder hinter die Spiegel geguckt.
Und vor den Spiegeln schlafwandelt Tom Skerritt durch seine Rolle als Familienvater.
Ja, so. Ja, schlafwandelt ist richtig, ja.
Ich war auch eher unterwältigt tatsächlich. Nicht so sehr vom ganzen Film, der bei mir so ein widersprüchliche Gefühlslagen hinterlässt, aber dazu dann gleich noch ein paar Worte mehr. Genau, wir reden über Poltergeist 3, die dunkle Seite des Bösen. Ja, aus dem Jahr 1988, ein Sequel zu Poltergeist 1 und 2.
Ach was.
Überraschenderweise. Also,
sprich dich aus.
Nee, ich überlegte gerade, weil Poltergeist 2 hieß ja auch schon die andere Seite. Und es ist auch nicht unbedingt smart. Aber es ist nicht ganz so dumm.
Ja, zumal wir zumindest sowas Ähnliches wie eine andere Seite sehen. Oder zumindest so eine Zwischenstufe, ein Limbo, ein weiß ich nicht, ein Fegefeuer, keine Ahnung. Also ja, hier haben wir das nicht. Aber wir haben einen Haufen wahnsinnig guter Effekte.
Ja, tatsächlich, ja.
Also das muss ich dem Film ja wirklich komplett neidlos zugestehen. Die Tricks, mit denen sie hier arbeiten, sind sehr, sehr gut und das ist, also das möchte ich dem auch wirklich hoch anrechnen, die Chuzpe, einen Film so aufzubauen mit einer Milliarde, einer Fantastillion Spiegeln und dann erstmal rauszufinden, wo man die Kamera hinstellt, ohne dass sie gesehen wird, das ist schon echt faszinierend. Und dann eben so viele Tricks zu machen mit eben im Spiegel passiert was anderes als davor und so. Also, wow. Also, ernsthaft, bin schon einigermaßen beeindruckt gewesen an vielen, vielen Stellen.
Ja, ich auch. Und dann irgendwann nicht mehr.
Ja.
Ich finde tatsächlich, also, das Spiegelding, über das müssen wir gleich noch ein bisschen intensiver lesen, weil ich glaube, das ist so der wie heißt das im Marketing-Sprech, der Unique Selling Point, so das Hauptverkaufsmerkmal, den man diesen Film hier vermarktet hat oder irgendwie auch anpreisen kann. Und ich finde vollkommen zu Recht, die sind auch wirklich, wirklich toll. Und irgendwann hat man dann sie dann auch vielleicht, ist meine Meinung, alle gesehen und auf einer anderen Ebene enttäuscht mich der Film dann doch sehr effektseitig, aber auch dazu später mehr. Aber grundsätzlich, Chuzpe ist richtig, dass man es überhaupt versucht hat, ist super und es gibt tatsächlich 3-4 Momente, bei denen saß ich jetzt auch beim x-ten Wiedersehen mit diesem Film und ich habe den viel häufiger gesehen, als ich ihn vermutlich sehen sollte, wieder davor und dachte mir, wow, cool. Ich merk's, also offensichtlich sind da Double eingesetzt worden, aber es ist fast nicht ersichtlich.
Ja. Ja,
wenn man sich besser weiß.
Absolut, absolut. Ich meine, es hilft natürlich nicht, dass wir alle Flachbildschirme haben, deutlich größer als, sagen wir mal, der kleine Toshiba oder was es damals war, der in meinem Jugendzimmer stand und grisselig war und eine olle Röhre und so. Also sagen wir so, wenn da zum Beispiel die 3 Canes stehen, dann sieht man halt schon, dass keiner von denen der echte ist, aber trotzdem, creepy Moment, ja, durchaus. Ja. Ich finde interessant, dass obwohl es ja Unique Selling Point ist, sie zum Beispiel auf dem Filmplakat eher das Hochhaus in den Vordergrund stellen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, und auch sich ansonsten sehr viel Mühe geben, in der ersten Hälfte halt zu zeigen, dass das im Prinzip so eine Art Mall ist, mit Wohneinheiten oder sowas, und Arbeits Orten und Krimskrams, was da nicht alles, ja, so eine kleine, ja, sagen sie es, glaube ich, sogar, eine eigene kleine Stadt und so. Letztendlich nutzen sie das ausschließlich, um andere Sets zu haben und trotzdem das Haus nicht zu verlassen. Weiß ich nicht so genau. Also ich finde der Hochhausaspekt kommt ein bisschen zu kurz bis zum Ende dann. Dafür sind aber eben, sagen wir mal, die Spiegel halt Front and Center. Es gibt ganz viele Punkte, die mich an Poltergeist 3 einfach stören, und zwar vom Get-Go. Wenn du nichts anderes zu sagen hast, würde ich die gerne mal kurz aufzählen, damit ich es ja quasi.
Soll ich eine Inhaltsangabe vorwegschieben?
Ja, bitte, mach das. Und dann spar mir mein Gemäkel noch auf.
Bei der Gelegenheit nochmal herzliche Grüße an Moonshade, aber indirekterweise auch an unseren Hörer und Patreoni Guido, der uns geschrieben hat, dass Moonshade tatsächlich auch schon mal in der Folge im Bahnhofskino reingehört hat und eben weiß, dass wir ihn ab und zu name droppen. Also ab und zu will heißen relativ häufig.
Ja, fast in jeder Episode mindestens einmal, ja.
Ein doppelter Gruß an dieser Stelle. Denn Moonshade hat auch die Inhaltsangabe geschrieben zu Poltergeist 3 und er schreibt, die kleine Carol Ann Freeling wird von ihren Eltern zu Tante und Onkel in die Stadt geschickt. Die wohnen in einem supermodernen, extrem verspiegelten Wolkenkratzer in Chicago, sollte man dazu sagen. Doch der Geist Reverend Keynes, du hast gesagt, das ist alles nicht der echte Reverend Kane, was doppelt lustig ist, weil du hast natürlich recht, aber er wird auch von einem anderen Schauspieler gespielt als im Teil 2, denn der Originaldarsteller war verstorben mittlerweile. Folgt Carol Ann auch in die Großstadt, wo er in den Spiegelflächen genug Zugänge in unsere Welt findet. Gefährlich auch für eine Gruppe Teenager, die eine große Cocktailparty ausnutzt, um im Rest des Gebäudes zu feiern. Und ich glaube, wir haben fast alle Namen auch schon genannt. Beim Blick auf den Cast ist natürlich irgendwie mittelgroßes Frohlocken angesagt, wenn man da liest, Tom Skerritt, Nancy Allen, Zelda Rubinstein, Lara Flynn Boyle und natürlich auch die verlässliche Heather Rourke aus den ersten beiden Poltergeist-Filmen. Aber das sind schon so echte, möchte ich mal sagen, Genre-Lieblinge, Bahnhofskino-Lieblinge, unsere Lieblinge. Und sie sind hier so durchwachsen gut. Aber jetzt, bitte, schieß los. Gary Sherman. Gary Sherman hat es geschrieben und inszeniert, aber deine Kritikpunkte.
Meine Kritikpunkte. Okay, also wir fangen jetzt mal damit an, dass eben außer Heather O'Rourke und Zelda Rubinstein halt niemand aus den anderen Filmen dabei ist. Nein. Ich meine, klar, dass Julian Beck eben gestorben ist, dafür kann er nicht viel, das ist schade und traurig, aber von mir aus zu sagen, okay, wir verlagern das alles von der Vorstadt in die Stadt und vom kleinen Häuschen in ein Hochhaus, das ist so ein, ich finde es ein bisschen abgedroschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie ist es verständlich, aber ich finde es ein bisschen schade, dass man sich da eben so wegbewegt. Ich finde es echt kacke, dass sie es jetzt eben im Prinzip komplett an das kleine Mädchen hängen. Und eben nicht mehr auf die Basis des Friedhofs, auf dem das Haus gebaut wurde, dass eben im Prinzip, sagen wir mal, der gesamte, also der titelgebende Poltergeist-Aspekt halt komplett fallen gelassen wird.
Ja, richtig.
Finde ich ganz, ganz schlimm und auch schade, dass eben, weil es bietet ihnen keine Gelegenheiten, eben diesen klassischen Poltergeist-Grusel reinzubringen. Also im Sinne von klassisch Poltergeist, sowohl die Filme als auch das paranormale Phänomen. Sie versuchen es ja zu ersetzen durch diese ganzen Spiegeltricks, die eben durchaus sehr gelungen sind, zu großen Teilen zumindest. Aber da sind eben keine klappenden Türen, da ist kein, weiß ich nicht, Stuhl, der durch die Gegend geschoben wird. Da muss niemand rausfinden, was hier eigentlich gerade passiert. Kaum einer ist halt wirklich erstaunt über die Gruselaspekte, mit Ausnahme von halt hier Richard Fyer als Dr. Seaton.
Der ist aber nicht erstaunt darüber, der versucht, die alle wegzurationalisieren.
Ja, genau. Und also wie gesagt,
Massenhypnose.
Genau.
Also ich meine, das Schlimme ist, er äußert das immer so, als hätte das irgendwas Beruhigendes, dass er eben die kleine Carol Ann sie offenbar alle
manipulieren
kollektiv
kann,
manipulieren und irgendwie in einen Trance-Zustand versetzen kann, indem sie die Gruppe kollektiv unter Kontrolle hat. Und er zitiert das immer so, als würde das irgendwie was Beruhigendes haben. Ich denke mir, eigentlich ist es fast noch schlimmer als die Erklärung, wow, hier gibt's Geister.
Ja. Also ich weiß nicht, das sind alles, ich vermisse den Rest der Familie, ich vermisse paranormale Aktivitäten, die über das bereits Etablierte hinausgehen, und ich finde es eine ausnehmend billige und auch sehr unangebrachten Ansatz, das alles wieder an Kane zu hängen. Ja. Weil Julian Beck war eben eine wirklich erschreckende Erscheinung im zweiten Teil. Der hat mir, also ich war relativ alt, als ich den schon gesehen habe. Mhm. Ich habe zwar noch bei meinen Eltern gewohnt, aber ich muss auch so 13, 14 gewesen sein. Aber ich hatte echt, also von Julian Beck als Reverend Kane hatte ich echt Albträume damals. Weil das war wirklich, wirklich fies. Und,
ich habe die Äußerung gar nicht verstanden. Du hast doch bei deinen Eltern gewohnt, dann sagst du, du warst 13.
Nee, ich meine, ich hätte das falsch formuliert. Ich glaube, ich habe ja noch in meinem alten Kinderzimmer gewohnt.
Ach
bin,
so,
bin,
okay.
Bin innerhalb unserer Wohnung umgezogen.
Ich dachte, weil ich glaube, die wenigsten 13-Jährigen wohnen schon alleine.
Also. Nein, das war ich war so fixiert auf das, was ich eigentlich sagen wollte, dass ich das so ein bisschen verschlissen habe.
Nee, ich fand, du wärst der coolste 13-Jährige ever in meiner Welt.
Aus einer sehr gestörten Familie. Nein, also ich war noch in meinem Kinderzimmer, bevor ich dann in mein Jugendzimmer gezogen bin. So. Genau, aber auf jeden Fall, den sie hier jetzt gekriegt haben, Nathan Davis heißt der Mann und hat eine Menge Make-up und sehr fusselige Haare. Das sieht nicht gut aus, das funktioniert auch nicht, der ist überhaupt nicht gruselig. Aber seine gesamte Anwesenheit in diesem Hightech-Haus ist auf eine schlechte Art und Weise anachronistisch.
Mhm.
Ne, wenn Reverend Kane, der eben aussieht wie aus dem 19. Jahrhundert, da eben durch die Vorstadt latscht und ihm folgt der Regen und er singt da sein hässliches Lied und so, das ist creepy, das ist gruselig, aber gleichzeitig wirkt es nicht fehl am Platz. Mhm. Es wirkt halt wie jemand aus einem Kult, der die Zeit verpennt hat.
Ja.
So, hier wirkt das wie ein Schreckgespenst und das ist nicht gut. Das ist nicht, das funktioniert eben einfach gar nicht. Und also ich meine, heutzutage mag ich Poltergeist den ersten deutlich lieber als den zweiten. Damals war es andersrum, aber es ist eben so für mich, ich verstehe, dass sie eben im zweiten versucht haben, einen logischen Aufbau zu machen. Ne?
Ja.
Also im ersten haben wir halt, das Haus ist auf dem Friedhof gebaut. So, jetzt im zweiten kommt, das ist nicht irgendein Friedhof, sondern es ist halt diese Höhle, in der Kane eben seinen gesamten Kult umgebracht hat, wie, weiß ich, Heaven's Gate oder sowas. Und nicht der Film, sondern die Sekte.
Ja,
und jetzt, meiner Meinung nach, hätten sie, wenn sie bei diesem Beast-Aspekt bleiben hätten wollen, hätten sie noch eins draufsetzen müssen und nicht das wieder aufwärmen, was wir im zweiten hatten, nur in einem anderen Setting. Und ich glaube, das sind so die Punkte, die mich am allermeisten stören. Und sagen wir mal, es hilft eben nicht, dass Heather O'Rourke eben jetzt hier den Film tragen muss und auch rein von ihrer Erkrankung her in keiner Verfassung war, das zu tun.
Ja.
Und auch in ihrer schauspielerischen Leistung nicht. Und Tom Skerritt, sagen wir mal, von ihm wird erwartet, dass er das aufhebt.
Ja.
Aber ist eher schlafwandelt halt, ne? Und sie geben ihm auch keine Story Arc, wie es zum Beispiel bei Craig T. Nelson der Fall ist. Ne? Während sie halt mit Nancy Allen ehrlicherweise nicht so genau wissen, was sie mit ihr tun wollen. Also ist sie jetzt so ein bisschen das aufopfernde Muttertier? Oder ist sie eben eher so die gar kein Interesse an der Kleinen hat, was Da flippt der Film auch hin und her, also er flipfloppt quasi und das ist, keine Ahnung, und Dana wird gar nicht erwähnt. Also es fehlt mir ganz, ganz viel dieser komische Buchstabiercomputer, der hat zwar eine unangenehmen Sprachchip drin, aber ist eben auch kein Ersatz für die Clownpuppe und so, also
der hat auch keinen wirklichen Payoff, ehrlich gesagt. Also
nee,
der wird ja zwei, dreimal prominent in Szene gesetzt, so, um dann einfach in Vergessenheit zu geraten. Wie überhaupt Carol Ann's Figur in der letzten halben Stunde des Films. So.
Ja, genau. Sie ist letztendlich dann irgendwann nur noch Mittel zum Zweck. Und ich meine, ich verstehe, dass sie in der Post-Production das dann nochmal anders gelöst haben. Vielleicht müssen wir es nachher erwähnen. Aber es ist leider auch kein guter Abschluss für den Film an sich. Während aber, sagen wir mal, die Mitte des Films jeder x-beliebige Teenie-Slasher-Film ist, wenn eben dann die Gruppe von Jugendlichen da in dem Pool sich da irgendwie rumtreiben. Aber auch da passiert gar nicht so wahnsinnig viel, auch wenn sie sich Mühe geben, aus Donna und Scott ein bisschen was zu machen, aber das wird dann eben auch wieder fallen gelassen. Es ist, ja, genau, so, genug gerantet, danke.
Ja, ich habe dir entspannt zugehört. Ich glaube, wir hatten erst vor einigen Wochen den Fall, dass ich mir gesagt habe, im Grunde könnte ich mir jetzt auch jeglichen zusätzlichen Kommentar sparen, weil im Grunde hast du 90% dessen ausgedrückt, weil was mich auch wurmt, ich bereue es ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich habe hier tatsächlich zwei Collectors Editions zu Poltergeist 2 und 3 im Regal stehen von Short Factory oder ihrem Sublabel Scream Factory, die irgendwie sehr gut dokumentiert sind mit Audiokommentaren, ja, und Interviews und einfach ein bisschen mehr von der Produktionsgeschichte beleuchten. Das tut auch der englischsprachige Wikipedia-Beitrag. Aber ich glaube, er umfasst nur einen kleinen Teil dessen, was hier schiefgelaufen sein muss. Also ich gucke mir diesen Film ja an, gerade mit ein bisschen kritischerem, analytischerem Blick jetzt in Vorbereitung für unser Gespräch und denke mir, das kann doch alles so nicht beabsichtigt gewesen sein. Also es gibt Sachen, an denen du tatsächlich, glaube ich, auch einfach nichts ändern kannst. Wenn ein lustloser Thomas Garrett ans Set kommt und sagt, zahlt mir die Millionen und ich schmeiße mich in den Laden irgendwie als quasi Hauptdarsteller, aber eigentlich auch nicht, weil dafür bin ich zu uninteressant und verschwinde dann doch wieder für lange Zeit aus der Handlung, dann mache ich das eben so. Kann sich viel dran ändern. Aber vieles hier auf so einer Erzählebene, auf einer dramaturgischen Ebene finde ich ganz unglücklich gelöst. Beginnt eben mit der Prämisse, die ich jetzt nicht grundsätzlich verkehrt finde, aber dann genau bleibt doch eben dabei. Du sagst ja vollkommen zurecht, es wird am Ende dieser ganze, wir sind in einem riesen Gebäude-Finanzkomplex mit Mall-Apartments, aber auch einem Bürogebäude. Und diese Tatsache spielt eigentlich lange Zeit keine echte Rolle mehr, nur um dann am Ende wieder so aus der Schublade des Vergessens herausgeholt zu werden, wenn es dann eben darum geht, wir müssen Nancy Allen und Tom Skerritt an der Außenwand unseres Gebäudes da aufhängen.
Ja.
Ja, warum nicht? Das ist dann auch wiederum gelungen. Ob es zu dem Zeitpunkt noch so viel Sinn ergibt, keine Ahnung. Es gibt unglaublich viele Figuren, Nebenhandlungsstränge, grundsätzlich Ideen, bei denen ich denke, ja, da steckt Potenzial drin, aber ihr macht einfach nichts draus. Ich möchte sagen, in der Summe bin ich Poltergeist 3 gegenüber eher wohlwollend eingestellt. Mhm. Ich finde, er macht genug Sachen gut, vor allem eben effektseitig, bis auf wenige Ausnahmen, die ich auch gleich erwähnen werde, sodass mich das durchaus befriedigt. Und wie gesagt, ich mag Nancy Allen gern, ich mag Lara Flynn Boyle gern. Da sind so viele Menschen, die auch vor der Kamera dran beteiligt, die ich einfach gerne sehe. Mhm. Aber es führt alles nirgendwo hin. Also die Figur, die erstmal beginnt, finde ich, dieser ganze übernatürliche, diese Kasperei ist nicht so interessant wie der Poltergeist-Horror aus den ersten beiden Teilen, gebe ich dir vollkommen recht. Da fehlt ab dieses Gruselhaus, Geisterhaus, Feeling komplett. Es setzt aber auch viel zu früh ein im Film, vielleicht auch, weil man von Seiten des Produktionsteams gesagt hat, das Publikum erwartet ja jetzt irgendwie wieder allerlei Effektgewitter. Wir müssen gleich in Minute zwei anfangen, hier die ersten Risse im Spiegel zu zeigen und eigentlich zu signalisieren, so, jetzt geht's gleich los. 3, 2, 1 und bumm, ab Minute 5 oder 10 tauchen schon die ganzen Gruselfiguren auf. Für mich geht das alles viel zu wenig schleichend. Mhm. Es wird viel zu lange Zeit mit Unglauben und Wegrationalisieren darauf reagiert, eben auch dank der Figur von Dr. Seaton, der immer so in der Handlung ist, um eigentlich allen Figuren klarzumachen, ja, das ist doch hier alles sehr Massenpsychose und so, das ist alles so Schwachsinn. Also das passiert ja alles gar nicht wirklich, obwohl Dutzende Leute in diesem Film rumlaufen, die sagen, Boss, alle Spiegel in diesem Gebäude reißen und hier passiert Komisches. Ach komm, ja, egal.
Ja.
Tom Skerritt hat, ja klar, Schlafwandel durch den Film, hat aber auch nicht wirklich was zu tun. Seine Handlungen, seine Figurenzeichnungen, sein Nebenhandlungsstrang führt genauso ins Nichts wie der von Nancy Allen.
Ja.
Diese ganze Kunstausstellung mit dem japanischen Künstler, da gibt es irgendwie Konflikte, dann taucht die Assistentin von Nancy Allen auf, die aber auch keine Rolle zu spielen scheint bis da. Ja. Ich musste echt, also wenn die am Ende dann wieder da ranfährt mit ihrem Cabrio und sagt, hey Leute, was macht ihr denn hier? Da dachte ich mir, wer bist du?
Ja. Ich dachte auch, ja.
Und ich dachte, da gab es bestimmt mal eine frühe Schnittfassung, in der sie irgendwie eine tragende Rolle spielte. So ist sie eben jemand, die vorher mal 10 Sekunden durchs Bild huscht, nur um dann am Ende wieder aufzutauchen mit, hey, ich bin's übrigens. Also ich glaube, als auf Seiten des Publikums soll man denken, ah, da ist sie ja. Und keine Ahnung, ich musste wirklich dreimal überlegen, wer sie ist. Aber genau, auch dieser Teenie-Slasher-Horror-Aspekt in der Mitte des Films, warum ist der eigentlich da? Ja. Ich finde die Szenerie mit dem Pool mit diesem überfrorenen und die daran geknüpften Effekte mega gut.
Ja.
Aber dafür brauche ich nicht dieses, hey, lass uns Bier klauen aus der Mall und guck mal die Überwachungskameranummer und Party.
Wenn dann wenigstens was passieren würde. Ich meine, wir könnten ja zum Beispiel damit anfangen in irgendeiner Form und während sie das Bier klauen, fliegen im Hintergrund irgendwelche Cornflakes-Packungen durch die Gegend oder irgendwas. Ja.
Aber der wickelt auch diesen Nebenhandlungsstrang einfach so ab mit. Die werden dann abgeführt aus dem Film und dann,
wie sollen wir
das unseren Eltern erklären, Menno?
Es sind vier Figuren, mit denen Lara Flynn Boyle verhältnismäßig viel interagiert, die aber überhaupt nichts zu tun haben mit unserer Story und die auch zu keiner Zeit wirklich in Gefahr sind. Also die könnten auch weg sein, der Film wäre das Gleiche, weil es eigentlich nur um Scott und Donna geht.
Er wäre kürzer.
Vermutlich auch das. ich möchte auch nicht zu sehr drauf rumreiten, aber sagen wir mal so, die Abwesenheit von Craig T. Nelson und Joe Beth Williams, von Will Sampson und Julian Beck ist eben wirklich spürbar. Das ist schade, aber das muss ja nicht schlimm sein. Ich glaube, da die ja offenkundig alle entweder nicht mehr unter uns weiten oder aber eben keinen Bock hatten, haben sie versucht, das Beste draus zu machen.
Es bleibt beim Versuch, muss ich sagen, was dieses Familiengefüge betrifft. Denn gleich vor Beginn dieses Ganze, nenn doch deine Tante nicht Tante, sondern nenn sie nicht beim Vornamen, sondern nenn sie Tante oder was war das?
Sie nennt sie Trish und sie soll sie aber Pat nennen, was eben auch so albern ist. Und vor allem, das Merkwürdige ist ja, Nancy Allen ist ja offenkundig die Tante von Heather O'Rourke, während aber eben Tom Skerritt nur der angeheiratete Onkel ist.
Tom Skerritt ist der Papa von Lara Flynn Boyle hier, aber Nancy Allen ist nicht die Mama von Lara Flynn Boyle.
Korrekt, so. Und das macht auch eine ganz, ich meine,
Patchwork so hin oder her. Das macht alles so unnötig kompliziert, ehrlich
korrekt.
Gesagt.
Korrekt, genau. Warum? Aber warum hat Tom Skerritt eigentlich ein engeres, tieferes Verhältnis zu dem kleinen Mädchen als ihre eigene Tante, die sie ja offenkundig aufgenommen hat für den Sommer? Also da ist auch eine Geschichte hinter, die vielleicht nicht uninteressant wäre, wenn der Film daran Interesse hätte. Na? Aber so ist diese ganze Familiendynamik wird eingeführt mit, dass Tom Skerritt sich um die kleine Carol Ann kümmert, mehr als Tante Trish Pat. Mhm. Trish Pat aber sagt, sie solle nicht die böse Stiefmutter für Donna spielen. Mhm. Wir sehen aber, dass Donna und Pat hervorragend miteinander klarkommen. Die leihen sich gegenseitig ihre Schminke und geben sich irgendwelche Tipps und vertrauen einander, alles schick, alles gut. Pat sorgt dafür, dass die alle irgendwie pünktlich zur Schule kommen, rennt mit ihnen noch irgendwie durch die Garage und Zeug. Also, was will der Film von mir an der Stelle, frage ich mich bereits. Und später, wenn die Kacke mal so richtig am Dampfen ist und eben Bruce und Pat irgendwie durch das Haus eilen und fast irgendwie im Fahrstuhl dreimal abstürzen, kann sich Pat die ganze Zeit nicht entblöden, halt permanent zu sagen, dass sie die dumme Kackbratze Carol Ann irgendwie nach Hause schicken sollten.
Ja.
Und ich denke, ist das der Moment? Hallo? Also was geht denn in der Frau vor? Nur damit halt 5 Minuten später sie dann eben an der Außenfassade rumkraxelt und dann eine glühende Rede halten kann, wie sehr sie ihre Familie liebt.
Ja.
Weird.
Es ist
so richtig, also ich meine, wenn ich das eben tatsächlich mit hier Diane, also ihrer Schwester aus den ersten beiden Teilen vergleiche, die dann eben alles aufs Spiel setzt, um gegen das Giga-Schlabbermonster da zu kämpfen, ist das echt auch eine schwache Leistung am Ende der ganzen Veranstaltung.
Ich glaube, man hat komplett missverstanden, worin der Reiz des Originalfilms liegt und eben auch Teile des ersten Sequels, nämlich aus dieser Familie, nämlich in dieser Familiendynamik. Die kann man jetzt nicht 1:1 replizieren mit einem komplett neuen Cast oder mit einem überwiegend neuen Cast, aber man hätte es zumindest versuchen können. Und ich finde, man ist daran einfach gescheitert.
Komplett.
Ich bin nicht emotional in irgendwen investiert, den ich hier sehe. Es reicht eben nicht zu sagen, Nancy Allen hat eine Karriere als Kunsthändlerin, Galeristin, wie auch immer, sie dann aber nichts daraus machen zu lassen.
Sie sitzt nur in der Gegend rum,
Und noch schlimmer, ihr ihr Ehemann Bruce, also Tom Skerritt, sitzt noch mehr in der Gegend rum. Der wird aggressiv desinteressiert an dem, was sie da macht. So, ach, was machst du denn hier? Sitzt der auf dem Kunstwerk und quarzt eine.
Ja.
Irgendwie ist genervt irgendwie davon, dass er seine Frau zu seiner blöden Vernissage begleiten muss, offenbar. Und so bleibt am Ende dann eben für Nancy Ellen nur die undankbare Rolle, nicht als erfolgreiche Galeristin, sondern als Ehefrau von Tom Skerritt.
Ja.
Und so ist eben auch der ganze Film. Der macht nichts daraus. Offenbar gibt es da auch Animositäten im Team von Bruce Gardner, also die Figur, die Tom Skerritt spielt. So irgendwie Angestellte, die so ein bisschen nicht revoltieren gegen ihn, aber da gibt es Spannung. Er war irgendwie so mein Gefühl. So, Boss, was machen wir hier? Ach, der Boss hat doch keine Ahnung. Zu Beginn solche Dialogszenen. Auch daraus wird überhaupt nichts. Also der ist offenbar für die Sicherheit oder für, ist er der Architekt des Gebäudes? Also er hatte wohl irgendwo eine tragende Rolle offenbar. In diesem Gebäudekomplex, verwaltungsseitig. Was genau?
Ja.
Whatever, sagt der Film.
Ja, total. Also ich meine, ich persönlich finde ja Tom Skerritt rauchenderweise auf dem Kunstwerk, finde ich ja tatsächlich den ehrlichsten Moment in diesem Film, den er hat. Weil er sieht genau so aus, wie ich glaube, dass er sich da gefühlt haben muss.
Ich darf auch ganz sagen, das haben sie in der Drehpause gedreht.
Ja.
Lass mal die Kameras laufen.
Ich glaube, was mich daran so ärgert, ist, dass das eben alles so viel Potenzial hat. Ne, diese ganze Geschichte da mit den Überwachungskameras, was ja gerade in der Donna Scott Mini-Episode da wichtig wird. Man hätte doch so coole Dinge machen können, die, also ich meine, denk mal an dieses Wurmviech, das Craig T. Nelson im zweiten Teil trinkt und dann aus ihm raus blubbert.
Ja.
Ich hab wochenlang aus der Flasche kein Wasser trinken wollen. Ohne vorher reinzugucken, ob da nicht was schwimmt.
Ja.
So, wenn, oder eben im ersten Teil eben das Schneerauschen des Testbildes beziehungsweise des Sendeschlusses im Fernsehen und so. Da sind einfach ganz ikonische Bilder geschaffen worden, die eine Generation von Kinogängern vor Alltagsdingen hat Schiss haben lassen.
Ja, klar.
Und nun ist Lara Flynn Boyle nicht im Twin Peaks Film dabei. Aber denk mal an die Szene, wenn David Bowie auftaucht und vorher Kyle MacLachlan hin und her rennt zwischen dem Flur und dieser Überwachungskamera-Büro-Aufsichtsanlage da und irgendwann rennt er rein und sieht sich selber immer noch in der Kamera stehen, während er aber drauf guckt im Monitor. Das ist so gruselig und dann kommt von hinten auf einmal David Bowie angelatscht. So ein Moment, so ein ganz einfaches Ding. Und es ist ja nicht so, als würde Poltergeist 3 das nicht versuchen durch diese Spiegelgeschichte.
Oh, ja, das funktioniert ja auch beim ersten Mal. Zweiten Mal auch, dritten Mal ein bisschen weniger, beim fünften Mal.
Irgendwann eben nicht mehr.
Ja. Ne?
Und ich glaube, dadurch, dass er eben diesen Effekt, auf den der Film sehr stolz zu sein scheint, überstrapaziert, gelingt es ihm und er ihm auch nichts anderes bietet.
Ja.
Ich meine, klar, das ist auch ziemlich cool, wenn sie da in dieser Pfütze im Parkhaus runterrutschen. Ja. Das ist schon cool gemacht, ja. Aber deswegen habe ich trotzdem nicht Schiss, in eine Pfütze zu treten. Deswegen sage ich, also mein Punkt ist, glaube ich, der, dass es ihnen einfach nicht gelingt, eben so einen Effekt zu haben, wie eben Carol Ann, die in den Fernseher gezogen wird oder sowas.
Ja, bei alle, ich stimme dir vorbehaltlos. Stimme allem vorbehaltlos zu, was du gesagt hast. Alles vollkommen richtig. Für mich scheitert das immer wieder oder endet das immer wieder bei dem Gedanken, ja, aber würde die emotionale Ebene funktionieren, wäre das alles okay. Hätte ich wirklich das Gefühl, die Figuren kümmern sich umeinander, die lieben einander, die brauchen einander. Man habe wirklich große Sorge. Jetzt ist auch Heather O'Rourke anno 82, nicht die Heather O'Rourke anno 88, die offenbar eben auch schwer belastet war von der Krankheit, aber eben auch schon so, naja, dem Teenageralter immer näher kommt und einfach, es ist auch eine andere Person tatsächlich und sie ist halt nicht mehr sogar, sie löst nicht mehr so ganz dieses Bedürfnis aus, sie unbedingt retten oder beschützen zu wollen, wie es im ersten Teil der Fall war, eben auch, weil man bereits zwei Filme mit ihr gesehen hat, in denen sie eben dieser Bedrohung durch diese übernatürlichen Entitäten da entkommen ist. Mhm. Und es ist eine vollkommen andere Ausgangslage, plus ihre Familie ist weg, es ist einfach schwierig für mich, da irgendwo mitzufiebern und genau, auch absolut richtig auch von dir formuliert, es ist eben, was dem Film nicht gelingt, es sind eben alltägliche Umfelde, deswegen haben haben wir, glaube ich, auch den ersten damals mit Jaws gepaart, was ich finde sehr, sehr gelungen war. Ich weiß nicht, ob unser Gespräch so toll war, aber die Paarung war sehr gut, weil im Grunde, wie der weiße Hai, wie Poltergeist es schaffen, so aus einer Alltagssituation, aus einer Situation, die uns allen vertraut ist, etwas Beängstigendes ja. zu machen. Ein Strandurlaub ja. ist plötzlich beängstigend. Und ja. irgendwie in das weiße Rauschen eines Fernsehers zu gucken, ist plötzlich etwas Beängstigendes. Aha. Und der dritte ist eben so, er ist so auf seine Effekte fokussiert, dass er die auch so in seiner Inszenierung so groß ankündigt, dass sie einfach dadurch ihren Horror, diesen Horroraspekt verlieren, zumindest für mich. Ich finde die immer noch beeindruckend. Ich finde das toll. Also die haben diesen ganzen Gang gebaut, der eben rechts wie links gleich aussieht und mit Doubles gearbeitet, die vermeintlich da, du siehst zwei Menschen oder eine Person den Gang runtergehen, sich irgendwie vermeintlich rechtzeitig im Spiegel, die Reflexion, ist natürlich aber einfach ein anderer Schauspieler, andere Schauspielerin und die haben das so gut geschafft, irgendwie von der Inszenierung, dass es da wirklich so aussieht, wenn dann der Reverend und die Reverends aus den Türen treten, so aussehen zu lassen, als würde im Spiegelbild etwas anderes geschehen als tatsächlich vor dem Spiegel.
Ja.
Und das ist absolut toll. Aber da sagt der Film, jetzt haben wir uns all die Mühe gemacht, jetzt machen wir das doch nochmal. Und zwar nehmen wir 1:1 dieselbe Kameraeinstellung. Und dann machen wir es doch ein drittes Mal. Und ich denke mir, das wäre so cool gewesen.
Ja. Ja, absolut. Du bei
diesem Wow-Effekt geblieben. Jetzt habe ich die Möglichkeit als Zuschauer da, diesen Effekt zu sezieren mit den Augen und denken, wie haben die das wohl gemacht? Und ich fange plötzlich an, mich von so einer Gefühlsebene auf eine Kopfebene zu begeben, nämlich, wie funktioniert dieser Effekt? Und das ist nicht gut. Das macht der Film immer wieder und wieder.
Er ist eben, also im Gegensatz zu Dead and Buried, er ist eben aber auch nicht clever. Auch gerade in diesem Ansatz, den du gerade sehr schön beschrieben hattest mit diesem alltäglichen Grusel. Ich musste gerade, als du das erzählt hattest, musste ich an einen Nebensatz denken aus, war das Tim Thaler damals? Mhm. Mir ist so, als wäre das Horst Frank gewesen, der meinte auch in so einem Nebensatz, dass irgendwie das zwischen den Radiosendern, wenn es eben so rauscht oder macht, sich Dämonen unterhalten. Und hat mich das als Kind versteckt. Ja. Und auf einmal wollte ich eben auf einmal das
halt toll, ja.
möglichst nicht am Knopf am Radio drehen, ne? Und diese Möglichkeit nutzt eben Poltergeist 3 gar nicht. Zumal wir natürlich einfach in den anderen Filmen auch schon Spiegelmomente hatten. Na, denke dir, die Zahnspangennummer da oder eben das vermoderte Skelett, was da rauskommt und Dinge, die halt hinten sind. Und nochmal, der Film hat gute Momente. Ich finde zum Beispiel auch tatsächlich diesen Moment, in dem Donna sich, also endlich überredet ist, zu der Party zu gehen, sich schminkt und Carol Ann guckt rein und erzählt ihr mehr oder weniger das Gleiche, was ihr Pat halt irgendwie vorher erzählt hat. Und Donna dreht sich um und die Tür ist zu. Und sie macht sie auf und dann steht Carol Ann davor, denke ich mir, oh, das ist unangenehm. Ja. Da hätte man was draus machen können.
Ja, tatsächlich, ja.
Machen sie aber nicht, weil es ihnen wichtiger ist, halt irgendeinen Menschen mit Make-up zuzukleistern, damit er nicht aussieht wie Julian Beck. Ja. Und das ist so, also.
Das finde ich übrigens relativ problemlos, wollte ich noch dazu sagen.
Ja, ich finde es echt schwierig. Ich finde es halt unglaublich schwierig, weil ich finde, dass der Film oder die Story an sich hat weder Kane noch Beck gebraucht.
Ja, klar.
Also, so, und dann eben sich so viel Mühe zu geben und so kläglich zu scheitern in allen Aspekten, die eben diese Figur, ihre Rolle in dem Film und ihre, sagen wir mal, der Lore-Aspekt angeht, das finde ich halt, das stößt mir halt sauer auf. Und während ich über bestimmte andere Dinge durchaus wegsehen kann, ist das eben etwas, was mich halt unglaublich stört. Mehr tatsächlich noch als, sagen wir mal, die emotionale Ebene, die ich sehr gut nachvollziehen kann, die mir auch so geht, so oder so ähnlich. Auch mehr als Dr. Seaton, der sein Willkommen auch deutlich überstrapaziert. Angeblich hat der ja wohl das Drehbuch, der Richard Fire, da angeblich das Drehbuch von Henry Portrait of a Serial Killer geschrieben. Ah
ja, tatsächlich. Wow.
Ja, ne? Aber gut, es ist wie es ist. Ich finde, als ich ihn damals gesehen habe, fand ich ihn nicht schlimm, den Film. Ich habe deutlich weniger Interesse gehabt, zu dem Film zurückzukehren. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum.
Ja. Um das nicht auf so einer ganz negativen Note enden zu lassen.
Oh, ich habe noch eine.
Achso, jetzt kommt noch was. Ja. Ich hätte auch noch ehrlich gesagt ein, zwei. Das Schlimmste an Poltergeist 3, ich glaube, das Dilemma, vor das mich Poltergeist 3 so ein bisschen stellt, ist, dass er eigentlich kein Film ist, den ich jetzt, das stelle ich nach dem wiederholten Gucken fest, zumindest im Erwachsenenalter, kein Film ist, über den es sich lohnt, viele Worte zu verlieren. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, er trägt nicht ein zweistündiges Filmgespräch darüber, über die Qualitäten und Defizite des Drehbuchs, der Inszenierung, der Effekte, was weiß ich. Er ist ein offensichtliches Kommerzprodukt.
Ja.
Er ist maßgeblich inhaltlich davon bestimmt, was eben, glaube ich, man von Seiten des Studios und der Produzentenriege gedacht hat, dass das Publikum erwartet und weniger von irgendeinem künstlerischen Anspruch. Ich glaube, der einzige künstlerische Anspruch, der für mich jetzt zur Schau tritt, ist halt wirklich die Ambition von Sherman und seines Teams, hier effektseitig etwas zu machen, was sie selber vor eine Herausforderung stellt und eben dann auch für einen gewissen Aha-Effekt auf Seiten des Publikums sorgt.
Ja.
Und das ist hier sehr gelungen. Sobald ich etwas tiefer gehe, merke ich eben, dass da eigentlich gar nichts ist, in das ich meine, dass man durchaus kritisch seine Zähne reinschlagen kann, aber ich weiß eben gar nicht, ob es der Film unbedingt verdient hat, weil ich weiß gar nicht, ob es unbedingt die Schuld ist der Menschen, die das hier zumindest so von künstlerischer Seite hier verbrochen haben. Weil ich habe das Gefühl, dass fast alles fußt auf wirklich schlechten strategischen Entscheidungen, die wahrscheinlich unabhängig von Gary Shermans oder whoever, wer da noch kreativ beteiligt war an dem Film, Beteiligungen getroffen wurden.
Ja.
Also das Ende komplett neu zu drehen, sich eben nochmal auf Kane zu fokussieren. Die Art und Weise, wie Tom Skerritt und Nancy Ellens Rollen angelegt sind, das wirkt alles so nach, wie heißt das, Rewrites in Hollywood? Also als hätte man gesagt, eigentlich hätten wir was anderes machen wollen, aber jetzt haben wir eben Schauspielerin X oder Schauspieler Y nicht bekommen. Ah ja, dann machen wir irgendwie was anderes.
Ja.
Das konnte Heather O'Rourke nicht leisten, weil es die Gesundheit nicht so schlecht geht. Ach, machen wir doch nochmal dies neu. Ach, guck mal, jetzt haben wir irgendwie von der MPAA ein PG-Rating bekommen. Das ist doch zu soft, weil das kriegen eigentlich nur Kinderfilme. Wir wollen zumindest ein PG-13-Rating. Da machen wir das Ende nochmal ein bisschen härter und drehen das neu. Aber eben nur mit zweitklassigen Effekten. Und da tut es mir irgendwie fast ein bisschen weh zu sagen, ich schimpfe jetzt zu sehr darüber.
Ja, ich verstehe dich.
Ich glaube
ja sogar, dass du gerade sehr schön alles, was ich noch hätte sagen wollen, gerade ausgehebelt hast. Nee, wirklich, weil ich habe das Gefühl, du hast sehr recht. Weil der nächste Punkt, den ich gemacht hätte, wäre auf Kosten von Zelda Rubinstein.
Warum ist sie überhaupt hier?
Genau.
Die fühlt irgendwas.
Irgendwas fühlt.
Gefühle,
ja. Das ist ein bisschen wie Scatman Carruthers in The Shining, ne? Aber ich weiß nicht, es fehlt mir in ihrer Rolle der spirituelle Aspekt.
Total, ja.
Sie darf einmal kurz hier Taylor erwähnen und mit ihrer Kette klimpern, aber das ist kein Ersatz für die spirituelle Offenbarung in der Wüste oder sowas. Ja. Ja. Und ich kann mich auch nicht entsinnen, dass sie so schlecht geschauspielert hat in den anderen beiden Filmen.
Sie wirkt, genau wie Tom Skerritt, wirklich müde und lustlos.
Ja. Ja.
Ich finde, also ihre Präsenz wird für mich dadurch gerechtfertigt oder so ein bisschen mit mir schmackhafter gemacht, weil sie an wirklich zwei schönen Effektmomenten beteiligt ist. Erstmal diese Wand aus Wasser, da gegen Ende, finde ich auch sehr, sehr cool gelöst. Man muss ja einfach bedenken, das war Jahre vor der digitalen Revolution und irgendwie die Effekte, solche Effekte eben relativ schwierig. Und das andere natürlich der Moment, in dem Donna, also der
Raffinball,
aus ihrem Körper rausbricht. Weil jeder Poltergeist-Film muss halt so einen Körperhorror-Moment haben.
Aber das
sieht toll aus, ja, tatsächlich. Ja. Also deswegen gut, dass sie da ist, aber ja, sie wirkt. Also ich muss sagen, ich hatte einen Hauch von Fremdscham tatsächlich, als ich sie so beobachtete bei diesem Walk and Talk über Reverend Kane, da die Spiegelallee, Spiegelgang runter, dachte ich, auch da ist die Lage schon so weit eskaliert, dass ich dachte, ja, jetzt haben die noch so die Ruhe, ihr beim Monologisieren zuzuhören. Und der andere Moment war, als sie im Flugzeug sitzt und rechts und links von ihr Menschen, die so tun, als würden sie das Gespräch nicht mithören, aber sie sitzt in einem kommerziellen Passagierflug und rechts und links von ihr sitzen Leute im Flugzeug und sie so, ja, sie darf Reverend Kane auf keinen Fall folgen. Halten Sie von den Geistern fern. Ich komme. Und der Kuh, also ganz ehrlich, wäre ich in einem Flugzeug.
Ja, das wirkte für mich auch fast wie so eine Art Nachdreh oder so. Also sagen wir mal, hätte sie nicht relativ viel dann auch zu tun mit den anderen Charakteren.
Das ist ein guter Punkt, du hast wahrscheinlich recht, ja.
Aber hätte sie eben nicht viel zu tun mit Pat und Bruce, hätte ich ja fast, und Dr. Seaton, hätte ich ja fast überlegt, dass sie dass sie eigentlich nur noch irgendwie so ein paar Szenen halt gedreht hätte, außerhalb von allen anderen Sachen und dann dazu gepackt, weiß ich nicht. Aber es ist, ja, Fremdscham trifft es auch sehr genau. Aber ja,
so ein Hauch.
Ist echt schwierig. Es ist echt schwierig mit ihr. Ansonsten hast du aber eben völlig recht, und wenn du sagst, es ist ein bisschen wie auf, als ob man auf jemanden eintritt, der schon am Boden liegt. Poltergeist 3 ist, was er ist, und
Gary Sherwood mag es übrigens selber nicht. Er meinte, es war sein schlechtester Film.
Ich würde ihm nicht widersprechen wollen.
Also es klingt für mich so ein bisschen, deswegen, es gibt so eine Analogie tatsächlich zum ersten Teil. Ich glaube, es gab nicht dieses Maß an Konflikten zwischen den kreativen und den kommerziellen Kräften hier am Set wie beim ersten Teil.
Ja.
Aber auch da gab es ja diese ganze Toby Hooper, Spielberg-Kontroverse und so weiter und so fort. Und es erinnert mich ein bisschen daran. Ich habe das Gefühl, die haben hier einfach so ein, wie nennt man das, wenn man jemanden in eine verantwortungsvolle Rolle setzt, der eigentlich aber nichts sagen soll.
Patsy?
So Platz. Ja, so Patsy, sehr, sehr schön, ja. Patsy, Platzhalter, wie auch immer. Ich glaube, sie haben gedacht, ach, guck mal, Gary Sherman, der macht ja nicht viel, der hat ein paar B-Filme gemacht und die können wir sicher leicht kontrollieren. Genau wie damals Toby Hooper.
Ja.
Und dann ist aber eben kein Spielberg da als ausführender Produzent, der sagt, vielleicht ab einem gewissen Punkt, ich übernehme jetzt mal den Laden und mache aber was Gutes draus. Sondern es sind einfach nur irgendwelche Studio-Executives, die sagen, nee, ja, nee, wir haben die guten Ideen.
Ja.
Und ich wollte ja schon immer mal ein Spielberg sein. Mm. Und dann passiert eben das hier.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, was ist eigentlich mit Scott? Dem echten Scott?
keine Ahnung.
Okay.
Dem echten Scott.
Naja, ich meine, er kommt ja aus dem gefrorenen Pool raus. Irgendwann kriegen wir mit, er ist halt so eine Art Tulpa, um mal wieder beim Twin Peaks Terminologie zu bleiben. Und Lara Flynn Boyles Figur ist eben ja auch nicht echt und er rupft irgendwie eine halbe Wange ab. Und dann verschwinden sie in der Tür im Spiegel und sind raus aus dem Film, aber Donna wird ja am Ende, also die echte Donna wird ja gerettet.
Ja.
Während der echte Scott, tja, ist dumm gelaufen jetzt vermutlich, ja.
Ja, aber das ist ja, also, oh, klingt das furchtbar. Ich mochte den Film eigentlich, also in der Summe eigentlich tatsächlich ganz gerne, weil wie gesagt, das ist effektseitig ganz schön und ich mag die Schauspieler und die Effekte. Aber es ist, die letzte halbe Stunde ist wirklich schrecklich, da finde ich auch keine Entschuldigung für, genau. Es gibt einfach diese Brüche in der Dramaturgie, die für mich, das ergibt alles für mich keinen Sinn. Scott, wo ist der eigentlich? Aber auch alle anderen Figuren, fast alle anderen, bis auf Bruce und Pat, fallen ja eben aus der Handlung raus.
Ja.
Nur am Ende nochmal kurz mehr oder weniger aufzutauchen, zu sagen, zum Glück ist jetzt wieder alles in Ordnung. Ausgenommen Carol Ann, die man eben für diese Nachdrehs mit dem neuen Ende nicht mehr bekommen hat und ersetzt hat durch ein Körperdouble, die halb so groß ist wie sie. Vielleicht damit Nancy Ellen sie besser am Set tragen kann.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich fand es so, also ich habe mich gefragt, das Schlimme ist, ich kann das nicht mehr ausblenden. Ich weiß um diese Nachdrehs, dass man das Ende eben neu konzipiert hat und dann eben mit auch nicht besonders gelungenen Effekten, wenn nicht zum Teil, neu gestaltet hat. Ich kann das einfach nicht mehr weggucken mittlerweile. Ich sehe sie da auf dem Arm von Nancy Ellen, beziehungsweise nicht die echte Heather Rourke, sondern irgendein Kind.
Ja.
Ich glaube, die war halb so alt wie Heather Rourke und viel, viel kleiner. Mhm. Und denke, warum sagst du nichts? Warum guckst du nicht in die Kamera? Ach so, ja, stimmt ja. Du bist nicht die Hauptdarstellerin. Du bist vor allem nicht die verdammte Hauptdarstellerin, um die sich die kompletten ersten zwei Drittel dieses Films drehen. Mhm. Jetzt mal mit Ausnahme der Nebenhandlungsstränge ist Heather Rourke front and center. Sie ist der Fokus des Films. Sie ist der einfach der sie ist die Protagonistin des Films. Der Film sagt uns zu zwei Drittel der Spielzeit, egal was passiert, hier Lara Flynn Boyle macht Party mit den Eltern und Nancy Ellen hat eine Kunstausstellung, egal. Am Ende kehren wir immer wieder zu Carol Ann zurück.
Aha.
Und am Ende sagt der
Namen ja auch viel zu häufig.
Und am Ende sagt der Film, fuck it. Eigentlich spielt die gar keine Rolle mehr.
Mhm. Ja.
Und das ist echt komisch. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Ja.
Also, ich kann es mir vorstellen, aber
was
zählt das schon?
Ja, ich weiß nicht.
Okay.
Ich wünschte, ich könnte was Besseres sagen. Irgendwie bin ich erleichtert, dass wir den jetzt auch fertig haben.
Ja.
Aber ich glaube, die anderen beiden Teile habe ich auf Blu-ray, den brauche ich nicht.
Nein. Ich sag nein, aber ich habe sie im Regal stehen. Vielleicht verkaufe ich sie wieder. Ja. Haltet auch schon bei eBay nach Poltergeist 3, die dunkle Seite des Bösen, demnächst.
Ach du Heiliger.
Auf eurem Online-Marktplatz.
Ja.
Wir würden gerne einen Ausblick geben auf nächste Woche, aber wir wissen noch nicht ganz hundertprozentig, was wir machen, aber es wird hervorragend, glaube ich.
Na, wir wissen aber schon mal so ein kleines bisschen, in welche Richtung es geht, das können wir doch schon mal sagen, oder?
Ja, es wird italienisch, es geht in ein früheres Jahrzehnt, vermutlich irgendwas zwischen 60er und 80er Jahre, lasst euch überraschen.
Genau.
Bisschen Schmier, bisschen Spannung, ein paar behandschuhte Hände und Messer.
So. Genau, und viel zu Ketchup-ähnliches Blut vermutlich.
Genau.
Daniel. Ich würde am liebsten sagen, gute Nacht, John Boy, aber ich würde das eher mit Poltergeist 3 machen und sagen, Carolyn!
Bye, bye.
Tschüss.
So unberührt.
Dieser Chirurg stellt mit seinen Grausamkeiten sogar den Arzt in den Schatten, der Frankenstein erschuf.
Ich werde dir deine frühere Schönheit wiedergeben. Du wirst noch schöner sein, als du es jemals gewesen bist.
Ah! Tot und begraben. Können auch Sie morgen sein. Fahren Sie nie in diesen Urlaubsort. Lernen Sie ihn nur kennen.
Begrab mich, Dad. Bitte begrab mich.
Oder auch Sie sind tot und begraben. Ein Film in einer neuen Dimension.